Ich sehe ein Schmunzeln. Habt ihr das noch nicht zu Hause? Dann höchste Zeit zu kaufen. Ich finde es schon manches, was sich Menschen einfallen lassen, ist schon interessant und witzig. Ihr könnt hier das Kleingedruckte nicht lesen. Ich möchte euch helfen. Es geht hier um einen Kleber, so wie Sekundenkleber. Ehe verbindet dauerhaft. Kleingedruckt, Ehe mit der einzigartigen standesamtlichen oder kirchlichen Trauung ermöglicht eine lebenslange und glückliche Partnerschaft. Erforderliche Rahmenbedingungen sind Damen- und Herrenbedingung. Ob Mann oder Frau, Ehe verbindet einfach dauerhaft. Ehe ist daher ideal für Verliebte, ungeeignet für Polygamisten. Achtung, kein Umtauschrecht. Wäre es so einfach, oder? So ist es aber nicht. Aber Ehe ist eine Verbindung. Wir sprechen von einer Ehe, die vor Gott geschlossen wird. Denn im Standesamt hören wir die Worte nicht, wie bei dem Eheversprechen, wenn man es vor Gott tut, dass die beiden, Mann und Frau, sich versprechen, in guten und in schlechten Zeiten zusammenzubleiben, bis der Tod sie trennt. Wir sprechen in den letzten Wochen über Berufung und davon, dass es gilt, für jeden Christen seine Berufung zu entdecken. Und es kann im Leben eines Menschen verschiedene Berufungen geben, die kann man aufeinanderlegen wie eine Folie. Es gibt welche Grundberufungen und es gibt welche Berufungen, die dazukommen, die mit unseren Gaben zusammenhängen. Also es gibt viele Berufungen. Man kann als Christ auch glücklich und ausgefüllt leben. Und das ist sogar von Gott so gewollt. Das tut man, wenn man seine Berufung bzw. Berufungen entdeckt, akzeptiert und auslebt. Und christliche Ehe ist bzw. kann eine Berufung sein und als solche gelebt werden. Warum? Weil Gott das will. Gott will Ehe. Und die Bibel beschreibt uns eine Ehe als lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau. Ja, jetzt stehen wir nicht auf zu ein paar Bibeltexten, die ich jetzt vorlesen werde. Gottes Wort ist manchmal umwerfend, also wir wollen nicht, dass jemand was passiert. Also zuerst lesen wir im ersten Mosebrief, Kapitel 1, bei der ersten Beschreibung der Erschaffung der Menschen. Es gibt zwei in der Bibel. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat beide nach seinem Bild geschaffen. Nicht nur den Mann, nicht nur die Frau. Beide sind ein Abbild Gottes. Das dürfen wir uns auf der Zunge erstmal zergehen lassen. Im zweiten Schöpfungsbericht wird das etwas anders dargestellt und ergänzt. Und dort lesen wir, Gott beobachtete es, dass der Adam so alleine nicht so ganz gut zurechtkam. Es ging gar nicht um die ungebügelten Hosen oder sowas. Er brauchte aber unbedingt Hilfe. Deshalb hat Gott ihm eine Frau, die Eva, zur Seite gestellt. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Fazit: Beide, Mann und Frau, wurden von Gott als gleichwertige Menschen geschaffen. Sie sollen sich gegenseitig ergänzen und eine Einheit bilden. Und es wird wie folgt im Vers 24 erklärt: Darum, damit es passiert, verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Alle Eltern und Schwiegereltern, lasst es zu, dass euch eure Kinder verlassen, wenn sie heiraten wollen, und hängt nicht an denen zu sehr und hindert sie nicht daran, denn ansonsten kennen sie nicht euer Sohn, eure Tochter mit dem Partner eins werden. Da werdet ihr dazwischen funken. Auch die Schwiegereltern können was lernen. Diese Einheit von Mann und Frau, die so umfassend ist, sollte dauerhaft bleiben. Und dem wäre es wahrscheinlich auch so, denn im Paradies waren Menschen unschuldig, sündlos, erstmal. Aber das hat sich, wie wir wissen, geändert. Und zwar durch den Abfall von Gott, durch die erste Sünde in der Menschheitsgeschichte, bekam die Verbindung zwischen Mann und Frau auch die ersten Risse. Das heißt, das war nicht selbstverständlich, dass sie so sich lieben und zusammenbleiben. Die Sünde verursacht, dass eine Ehe gefährdet ist. Trotzdem sollen Mann und Frau lebenslang verheiratet bleiben. Und das kann mit Gottes Hilfe gelingen, wenn beide, Mann und Frau, vor Gott ihre Ehe schließen, mit dem Gedanken, alleine schaffen wir es nie. Aber mit Gottes Hilfe kann, ja, es wird gelingen. So, nur deshalb gibt es kirchliche Trauungen, die vor Gott geschehen. Weil die beiden kapitulieren, bevor sie ihre Verbindung in der Ehe eingehen, und sie sagen, wir werden das nie schaffen, wenn ich mir den Mann anschaue oder die Frau. Das packen wir nie. Aber wenn Gott dabei ist, kann es gelingen. Und deshalb brauchen wir Gott. Er muss auch mit ins Boot. Nun, unsere Frage. Wie geht das eigentlich, lebenslang verheiratet zu sein? Dass man die schönen Ringe trägt und sich immer daran erinnert, ach, das war ein schöner Tag und das ist so wunderbar, verheiratet zu sein. Und die Bibel gibt Christen auch viele Hilfen und Ratschläge. Und wir haben letztes Mal das schon einmal gesehen, und weil es so schön und auch so wichtig ist, stehen wir dazu auf. Ich lese es noch einmal aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen, damit auch sie, falls sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Gottes Furcht ein reines Leben führt. Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Goldschmuck und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck, ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist für diejenigen, die an dich glauben, eine Hilfe, eine Anleitung zum Leben. Dein Wort ist lebendig. Aber wir bitten dich heute, mach dieses Wort für uns, so wie wir hier sind, lebendig. Auch für diejenigen, die zu Hause dieses Wort und diese Predigt hören und diesem Gottesdienst beiwohnen, lass es zum Segen werden. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Predigt erinnern. Da haben wir über die Stellung der Frau im ersten Jahrhundert gesprochen. Und ich würde sagen, in manchen Weltteilen, auch in manchen Regionen Deutschland, ist man da stehen geblieben. Dann haben wir darüber gesprochen, was eine christliche Ehefrau für ihre Ehe tun kann. Ehre deinen Mann und erkenne seine Verantwortung an. Vergiss nicht, dass wahre Schönheit von innen kommt. Noch einmal, dieser Text, da haben wir unter anderem gelesen, dass die Frauen der schwächere Teil sind. Da muss ich dazu eine kleine Anmerkung machen. Aber für uns Männer gilt erstmal, wenn wir das so lesen, dann sind es keine weisen Ratschläge für uns. Das sind Anweisungen. Junge, das magst du doch so, so und so. So ungefähr müsste man das so verstehen. Das ist nicht so uns nach Belieben gestellt, sondern wir sollen das als Gottes Wort sehen. So wird's gemacht. Wenn Petrus hier Frauen als schwächere Teil bezeichnet, meint er damit keine moralische und schon gar nicht intellektuelle Unterlegenheit der Frauen. Ich kann hier, so wie wir hier sitzen, ein paar Beispiele zeigen, dass es dem so nicht ist. Sondern Petrus erkennt hier die physischen Grenzen einer Frau an. Zu Petrus' Zeit waren Frauen, die von Männern nicht beschützt wurden, durch Angriffe, Missbrauch und finanzielle Not bedroht. Eine alleinstehende Frau damals, das war schlimmer als Corona. Man war einfach vielen Gefahren ausgesetzt. Fast freiwillig, muss man sich das so vorstellen. Und Petrus meint hier damit das auch, dass Frauen oft, nicht immer, physisch etwas den Männern unterlegen waren und die Männer waren oft auch für schwere Arbeiten zuständig zu Hause. Das ist nicht immer so. Beispiel steht hier auf der Kanzel. Heute ist das Leben einer Frau leichter, muss man schon sagen. Gerade wenn wir von Deutschland sprechen und von westlichen Demokratien, dann haben sich Frauen emanzipiert. Und trotzdem, Frauen sind, was kriminelle Vergehen und familiären Missbrauch angeht, immer noch verletzlicher als die Männer. So ist es. Es liest man selten, dass eine Frau einen Mann sexuell missbraucht hat oder körperlich oder sowas. Kommt vor, aber nicht so oft. Ein Mann, der seine Frau ehrt, nicht nur, weil sie dem schwächeren Geschlecht angehört, sondern weil er sie liebt, so ein Mann wird sie schützen, achten, ihr helfen, bei ihr bleiben und ihr auch Sicherheit geben. Er wird nicht von ihr erwarten, dass sie ganztags arbeitet und er wie ein Pascha auf dem Sofa liegt und sich Fußballspiele anguckt oder was auch immer. Oder Nintendo spielt, das machen manche Männer auch gerne, auch im reifen Alter. Nein, ein Mann, der seine Frau liebt, der wird sie entlasten, dort, wo es möglich ist. Er geht sensibel auf ihre Bedürfnisse ein und ist ihr gegenüber auch höflich, zuvorkommend und verständnisvoll. Das ist als Einleitung. Männer und ihre Stellung im ersten Jahrhundert und heute und dann, was ein christlicher Mann für seine Ehe tun kann. Ich wiederhole mich. Nach dem römischen Recht damals hatte der Ehemann eine absolute Autorität über alle Mitglieder seines Hauses. Dem ist es auch heute so. In manchen Ländern, muslimische Länder, bevorzugen seine Stellung der Frau und des Mannes. Und es gibt genügend Paschas auch in Deutschland, auch wenn sie keine Moslems sind. Aber sie beanspruchen das irgendwie. Und Frauen sollten ihren Ehemännern mit aufopfernder Liebe begegnen, ja, vielleicht als bessere Hausdienerinnen oder so. Das war sehr verbreitet. Und das ist manchmal auch so. Das Evangelium spricht ganz anders von Mann und Frau. Das haben wir schon am Anfang gehört. Hieß die Rede von einer Partnerschaft. Davon, dass sie sich gegenseitig unterordnen, wertschätzen. Nun kommen wir zu ganz konkreten Sachen. Ihr Männer, ihr sollt im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie. Wisst ihr was? Viele Männer sind verheiratet, sie leben aber nicht mit ihrer Frau. Also äußerlich vielleicht schon. Die kommen schon mal nach Hause, um zu essen, frische Wäsche zu bekommen und was auch immer. Dieses uralte, oft verzweifelte, er spricht nicht mehr mit mir, das gibt es öfter als wir denken. Es fehlt echtes Interesse an einer tiefen, ehelichen Beziehung. Aber ein Ehemann soll bei seiner Frau zu Hause sein. Am Anfang unserer Ehe habe ich mir einige Male anhören müssen von meiner Frau: Du bist nicht mehr katholischer Priester. Und ich hatte recht. Ich war kein katholischer Priester mehr, bin aber manchmal mit einem alten Muster verfallen. Und gut, dass sie mich davon geheilt hat. Bin ich bis heute dankbar. Dann kam eine nächste Warnung: Du bist nicht mit der Gemeinde verheiratet. Da hat sie auch recht. Das habe ich manchmal vergessen. Ja, du hast deine Kinder auch. Das war eine ganz wichtige Erinnerung. Also der Ehemann soll bei seiner Ehefrau zu Hause sein. Nicht nur ständig bei seinem Freund, im Fußballverein, in der Kneipe rumhängen oder im Büro Überstunden machen, auch wenn er es nicht muss. Oder, das ist noch schlimmer, bei einer anderen Frau. Alle Freundschaft in Ehren, aber die Tiefe einer Ehe ist die größtmöglichste menschliche Gemeinschaft. Das ist nicht zu toppen. Und Ehebruch hat nicht nur diese Dimension, dass man mit einem anderen Partner schläft. Wer sich mit einer anderen Frau permanent besser unterhalten kann als mit der eigenen, der soll schleunigst für seine Ehe was tun. Der soll schleunigst sich überlegen, worüber könnte ich mit meiner Frau mich unterhalten. Vielleicht gibt es Erweiterungsgebiete. Vielleicht sollen wir damit anfangen. Lebe wirklich mit deiner Frau. Sie soll es spüren. Das ist euer Leben und das erwartet sie auch von dir. Damit das passiert, ist es wichtig, dass du deine Frau besser oder vielleicht ganz neu kennenlernst. Und ich versichere euch, ich erlebe das immer aufs Neue, dass ich Facetten bei meiner Frau entdecke, wo ich mich frage, was steckt da noch drin? Und ich meine das positiv. Ich meine, wir müssen uns immer wieder fragen, wie gut kenne ich eigentlich meine Frau? Was gibt es da noch zu entdecken? Wie gut kennst du deine Frau? Dazu ein paar Vorschläge. Man kann dem nachgehen und bitte zum Mitschreiben. Was ist das Lieblingsessen deiner Frau? Weißt du noch, was deine Frau angehabt hatte, als du Freitagabend nach Hause gekommen bist? Oder sie nach Hause gekommen ist? Welches Parfüm nimmt sie? Hast du ihr je ein Parfüm gekauft? Welche Blumen mag sie am liebsten? Ja, da rattet es bei uns, oder? Da laufen die Rechner auf Hochtouren jetzt. Nächste Frage: Welches Buch liest sie im Moment? Weißt du, wie ihre beste Freundin heißt? Interessiert dich ihr Glaube? Weißt du, welche geistlichen Fragen sie momentan bewegen? teilt sie das mit dir? Findet sie dabei dir ein offenes Ohr? Dann vielleicht, welche Charaktereigenschaften schätzt du bei deiner Frau am meisten? Womit hast du bei ihr die meiste Mühe? Was geht dir so richtig vielleicht auf den Wecker? Kennst du die Leute, die das Leben deiner Frau am meisten beeinflusst haben? Hat sie dir das erzählt? Kannst du sagen, wovon sie träumt? Wir hatten einige Male schon hier Ehekurse durchgeführt. Und das Besondere an diesen Ehekursen war, die Ehepaare wurden wie in einem Restaurant an einen Tisch gesetzt, schön abgeschirmt von den anderen, super dekoriert. Und dann gab es 3-Gänge-Menü und Musik im Hintergrund, damit die vom anderen Tisch nicht mitkriegen, was sie besprecht. Und da haben ab und wieder diese Paare ein paar Fragen bekommen, die sie besprechen sollen. Und manchmal herrschte große Peinlichkeit und Stille an dem Tisch. Nicht, weil sie Angst hatten, dass die anderen sie hören, sondern sie konnten sich nicht überwinden, über ein Thema zu sprechen, oder es wurde von einem der Partner blockiert. Man wollte nicht drüber reden. Es ist vorgekommen, dass manche das gemeinsame Essen und das Seminar verlassen haben, weil die Fragen sie überfordert haben. Ich weiß, wovon ich spreche. Männer, wir sollen unsere Frauen besser kennenlernen. Es ist nicht zu spät, auch mit 70. Manche hatten den 70. Geburtstag neulich gehabt, ich will nichts verraten, aber auch da kann man damit anfangen. Sonst lernen sie jemand anders kennen. Man kann das auch mit 60. Es gibt welche, die sich mit 65 scheiden lassen. Von einem schweigsamen Mann. Nun, eine dritte Aussage dazu. Ehre und achte deine Frau. Eigene Frau zu ehren ist ein fester Bestandteil der Liebe. Petrus schreibt, ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. Jemanden zu versorgen, jemanden zu ehren, zu achten, bedeutet, ihm oder ihr in diesem Fall einen besonderen Platz in unserem Leben zuzugestehen. Und wisst ihr was? Das wird oft in kleinen Gesten sichtbar oder an kleinen Gesten, durch diese Gesten. Und das wird ganz deutlich. Manchmal trifft man Ehepaare irgendwo aus einem Anlass und der Mann ist ein Ausdruck an Höflichkeit, an Charme, aber nur, wenn andere Frauen in der Nähe sind. Der ist sowas von höflich. Er redet so wie ein Wasserfall, hilft ihnen aus dem Mantel, holt ihnen etwas zu trinken und die eigene Frau, sie steht dort mit einem unfassbaren Gesichtsausdruck. Sie erkennt ihren Mann nicht wieder. Ihr hat er noch nie aus dem Mantel geholfen. Und beobachtet man eine solche Situation, dann wird man den Verdacht nicht los, dass sich bei den beiden, wenn sie wieder alleine sind, ganz andere Szenen abspielen. Und dann ist es schade. Und wisst ihr was? Ich war schon immer begeistert, schon als Kind, wenn ich Ehepaare gesehen habe, da steigen sie aus einem Bus, da springt der Opa daraus, für mich war das ein Opa, vielleicht war er in meinem Alter damals, und half seine Frau, aus dem Bus auszusteigen. Ich fand das wunderbar und heute kriege ich feuchte Augen, wenn ich das sehe. So viel Respekt, so viel liebevolle Zuneigung. Oder er hilft ihr in den Mantel, er hört ihr zu und damit zeigt ihr seine Wertschätzung. Er fällt ihr nicht gleich ins Wort, weil sie sowieso keine Ahnung hat oder so. Das sind viele kleine Gesten, die zeigen, dass man sich bis ins hohe Alter mit Liebe und mit Respekt begegnen kann und dass man sich das bewahren will. Und ich wünsche uns, dass uns allen das gelingt. Hat die Ehe Zukunft? Lohnt sich es überhaupt zu heiraten? Interessante Frage für diejenigen, die gerade alleinstehend sind, die vielleicht Witwe sind, Single. Ja, es lohnt sich zu heiraten, wenn die zwei lernen, an einer gemeinsamen Hoffnung und Liebe festzuhalten. Deshalb das nächste und letzte: Beseitige alles, was euch am gemeinsamen Beten hindert. Petrus nennt hier noch ein Kriterium für die Ernsthaftigkeit dieses Wunsches nach einer glücklichen Ehe. Er schreibt: So wird euren Gebeten nichts mehr im Wege stehen. Unfreundlichkeit in der Ehe, Rücksichtslosigkeit stehen dem gemeinsamen Gebet im Weg. Liebe Eheleute, eine ganz wichtige Frage: Betet ihr miteinander? Ich meine nicht nur vor dem Essen, komm Herr Jesus, sei unser Gast, sondern einfach so. Könnt ihr überhaupt miteinander beten? Oder noch anders, habt ihr das mindestens versucht? Und wenn ja, woran ist es gescheitert? Wenn ihr das nicht tut, dann ist es eure Aufgabe, Männer, euch dafür darum zu bemühen und darauf zu achten. Fangt damit so schnell wie möglich an. Und ich sage das ganz steil jetzt: Heiratet nicht, wenn ihr miteinander nicht beten könnt, noch bevor ihr heiratet. Denn das ist schon ein Indiz dafür, wird sich da was entwickeln, geistlich, gemeinsam oder nicht. Das gemeinsame Gebet. Charles Swindoll, ein amerikanischer Prediger und Seelsorger, er hat einmal geschrieben: Erinnern Sie sich noch an Ihr Eheversprechen? Gott hat Ihr Versprechen gehört. Und er lächelt über jede Anstrengung, die Sie machen, Ihr Versprechen zu halten und das Vertrauen in Ihre Ehe zu stärken. Das tut man auch durch das gemeinsame Gebet. Meine Frage an alle Eheleute: Lächelt Gott immer noch, wenn er euch beobachtet, wie viel ihr euch Mühe gebt gegenseitig? Das wäre doch schön. Und ich wünsche uns allen dieses wohlwollende Lächeln Gottes, wenn er uns als Eheleute beobachtet. Er segnet dann unsere Ehe. Er freut sich. Und wenn eine Ehe zerbrochen ist, dann ist Gott traurig. Dann gilt es, dass Gottes Gedanken für uns wieder zu Gedanken des Friedens werden, damit sich Eheleute versöhnen, damit die Ehe gerettet werden kann. Denn wenn man in eine Beratung geht oder in die Seelsorge, erst dann, wenn alles schon kaputt ist und der Eheberater oder Seelsorge eigentlich nur eine Schaufel holen kann, um alle Scherben zusammenzufegen, dann ist es schon zu spät. Wenn zu mir Eheleute kommen zur Eheberatung und ich stelle fest, was da so alles falsch gelaufen ist über viele Jahre, dann sage ich es so: Das geht nicht immer Richtung Ehemann, aber oft. Du hast Hausaufgaben. Du hast was zu tun. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann kannst du schon davon ausgehen, dass deine Frau bei dir nicht mehr bleibt. Die Zeiten haben sich verändert. Auch in christlichen Gemeinden. Und auch hier sitzen welche, die haben kaputte Ehen hinter sich, vielleicht bevor sie Christen geworden sind. Deshalb, es lohnt es sich, in die Ehe zu investieren. Deshalb sage ich noch einmal, schreibt Paulus an die Epheser: dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Die Stellung des Mannes wird in der Bibel anders beschrieben, als sie oft in der Welt war und immer noch ist. Und um an der Ehe zu arbeiten, gilt für einen Mann, dass er mit seiner Frau wirklich lebt und dass er seine Frau besser und immer wieder neu kennenlernt, dass er sie ehrt und achtet und alles beseitigt, was ihrem gemeinsamen Gebet, auch der geistlichen Entwicklung als Eheleute im Wege steht. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deinen guten Plan für unser Leben. Ich möchte dich heute zuerst vom ganzen Herzen für die Ehen und Familien bitten in unserer Gemeinde und darüber hinaus, dass du sie bewahrst. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die unter den zerbrochenen Beziehungen leiden, vielleicht unter einer gescheiterten Ehe oder Ehen. Ich bitte dich, dass du die Wunden heilst, die dadurch entstanden sind, und dass du ihnen die Gnade entweder eines inneren Friedens oder eines neuen Anfangs schenkst. Dann möchte ich dich, Herr, für die bitten, die sich so sehr nach einer Ehe sehnen, nach einem Partner, weil sie sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen können, ihr ganzes Leben allein zu verbringen. Herr, hilf ihnen, den richtigen Partner, die richtige Partnerin zu finden. Bei dir, Herr, ist kein Ding unmöglich. Du bist doch der Herr. Ich bitte dich für sie um deine Gnade und um einen reichen Segen. Herr, aber ich bitte dich auch für diejenigen, die vielleicht unter uns sind, die ihr ledig allein sein als eine Berufung empfinden, dass sie es mit deiner Hilfe leben können. Herr, umgebe sie mit deinem Frieden und gleiche bei ihnen das aus, was sie manchmal vermissen müssen. Und zum Schluss bitte ich dich auch für die Witwen und für die Witwer unter uns, die vielleicht eine wunderbare Zeit der Ehe gelebt haben, ihren Partner dann verloren und alleine leben müssen. Und dass das ihnen so schwer fällt. Die sind oft traurig. Sie vermissen so sehr ihren Ehemann, ihre Ehefrau. Herr, tröste du sie. Gib ihnen Kraft. Und erfülle sie bitte mit dem, wonach sie sich sehnen. Gib ihnen auch inneren Frieden, dass sie das annehmen, dieses Schicksal. Herr, du bist alles. Danke, dass bei dir keiner zu kurz kommen muss. Danke, dass deine Liebe so unermesslich groß ist. Sie ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Danke, dass Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, auch wenn alles zu Ende geht, auch unser irdisches Leben. Und dass die Liebe das Größte bleibt. Danke für deine Gegenwart. Herr, du bist so groß. Keiner ist so groß wie du. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Weil wir so lange schon gesessen haben, stehen wir auf und singen gemeinsam das Lied Gott, so groß bist nur du.
Gott, so groß.